Dü. Musik.
Hallo und herzlich willkommen
bei Enigma. Ja, beidesgehend.
Okay, es wird besser. Ja. Ist doch gut. Mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Remote Cory.
Ja, also ihr seid hier bei Enigma gelandet, wie ihr vielleicht jetzt mehrfach schon gehört habt. Und wir sind ein historischer Podcast.
Das hat uns aber eine ordentliche Qualität zugewiesen, ne?
Ja, ne? Also ich finde, ich habe jetzt dazugelernt.
Ja, okay.
Oh Mann, gemein.
Entschuldigung, aber die Zweideutigkeit in diesem Ausdruck ist dir aber bewusst, oder?
Nein, zu spät. Ich check das nicht mehr.
Wir sind ein historischer Podcast. Das klingt sehr selbstbeweihräuchernd.
Na gut, wir sind ein Podcast, der sich mit Historischem auseinandersetzt.
Oh ja, das ist eindeutig.
Ich finde aber trotzdem, dass wir in die Annalen der Geschichten eingehen können.
Das werden wir. Wahrscheinlich werden irgendwelche Archäologen irgendwann unseren Podcast hören und sagen, so von wegen, und so waren die Anfang 2000er? Wow.
Ja, ne? Einmal im Internet, immer im Internet.
Vorkriegszeit.
Aber wir sind so, wir wissen, wir das in der Zukunft.
Und dann kann man wirklich sagen, wir sind historisch.
Ja, das stimmt wohl. Nun gut, also historisches, urbane Legenden, True Crime, was, wie ich gelernt habe, alles ins Teilgebiete der Historie sind.
Sein können.
Aber heute geht's echt um Geschichte.
Ah, cool. Na, dann hast du doch gut eingeleitet.
Ja, vielen Dank. Es geht um englische Geschichte.
Da kenne ich mich gar nicht mit aus.
Oh, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wart ihr eigentlich in der National Gallery, als ihr in London wart im Sommer?
Ich war... Ja. Noch nie in der National Gallery.
How did that happen?
I did not go.
Das ist die einfache Erklärung. Ich dachte, du möchtest noch ein bisschen elaborieren für unsere Zuhörer.
Inwiefern? Also einfach aus so, ich war noch nie da. Punkt.
Ja, aber weil dich das nicht interessiert oder weil du das einfach noch nicht eingeplant hattest oder weil dir die Gelegenheit fehlte oder die Gelegenheit fehlte dir eigentlich nicht, aber.
Ich weiß, also Fans unseres Podcasts werden vielleicht noch sich erinnern an alte Folgen, wo wir über Kunst und Kunstraubgeschichten sprachen. Und ich glaube, in einer der Folgen habe ich geäußert, wie ich zur Kunst stehe. Nämlich banausenartig.
Ja, aber das ist doch die Gelegenheit, sich dann zu bilden.
Nee, das funktioniert nicht.
Ah, okay.
Also im Sinne von banausenartig, weil ich persönlich nicht so das hundertprozentige Interesse an solchen Sachen habe. Die Unterhaltung über den Begriff Kunst, den finde ich spannend, aber mir Kunst anzugucken, eher nicht.
Ah. Also auch so gar keine Epoche?
Nee.
Die meisten haben es ja mit den Impressionisten. So die Seerosen von Monet.
Ja, das sind Seerosen von Monet. Ich kann appreciaten, dass gerade bei vielen, bei viel Kunst, auch historischer Kunst, unglaubliche Fähigkeiten hinterstecken. Und auch was ich teilweise halt auch an Bildern so sehe, übers Internet und so weiter. Aber es drängt mich nicht, selbstständig irgendwo hinzugehen und mir das dann anzugucken. Dann denke ich, ja, cool.
Dann habe ich ja genau das richtige Thema heute für dich.
Ich lasse mir gerne aber was erzählen.
Das ist schön, da freue ich mich. Ja. Wir haben übrigens auch eine Kunstraub-Trilogie, wer sich damit gerne mal auseinandersetzen möchte.
Daraufhin nochmal einmal, ich gucke mir total gerne, auch gerade jetzt auf TikTok zum Beispiel, Videos an, wo jemand etwas über bestimmte Kunstwerke erzählt. In dem halt deutlich gemacht wird, was der Künstler halt geschafft hat oder geschaffen hat. Und die, was war das, die Geschichte von der David-Statue, bei dem Michelangelo war das, ne? Gesagt hat, David war schon längst in diesem Stein drin und er musste ihn nur rausholen, sowas. Sowas finde ich super interessant. Also die Geschichten drumherum finde ich super spannend und lass mir die gerne erzählen, wenn sie in meinem Leben auftauchen, aber ich gehe nicht irgendwo aktiv hin und suche nach diesen Geschichten.
Ja, aber der David ist auch riesig.
Ja, der ist wirklich riesig.
Ja, ich habe ja früher ganz am Anfang gedacht, es steht ja vor dem Florenzer Rathaus so ein Duplikat, ne, dass das Duplikat der Größe entsprechen würde.
Okay.
Aber das stimmt ja gar nicht. Das wurde ja runterskaliert.
Ach, krass.
Und dann dachten wir so, Ja, die Hände, und das wirkt auch ein bisschen unproportional, weil zum Beispiel die Hände, die sind halt quasi in der gleichen, also die sind in der echten Skalierung, aber der Rest ist halt kleiner, dann wirkt das so überdimensioniert.
Okay.
Genau. Und dann habe ich das halt auch mal nachgelesen, da wäre also riesig. Und ich finde, also was ich halt krass finde, ist halt, dass sich diese Geschichte, dass man das ja so aus diesem Stein, also darum geht es übrigens heute nicht, also wen das nicht interessiert, der ist gleich wieder hoffentlich mit dabei. Dass du das dann so rausholst, ne?
Ja.
Dass, also du schärfst ja, indem du halt was wegnimmst und
Ja.
nicht, indem du was hinzufügst.
Ja, und dass du dann gerade bei aus einem Material wie Marmor oder Stein oder halt sowas Hartem, dass du da was erschaffen kannst, was weich aussieht wie Stoff, was aussieht, als ob, wenn du es anfasst, dass es ganz weich ist, was du ja bei Skulpturen ganz viel siehst, oder auch, dass du Bewegung sehen kannst, dass du die Muskeln sehen kannst von den Menschen. Das ist super spannend, dass die Leute, und da bin ich fasziniert von den Fähigkeiten, die diese Menschen hatten. Aber wie gesagt, das lasse ich mir dann erzählen, wenn ich so scrolle im Internet, und dann geht's zum nächsten über.
Aber diese Faszination ist ein bisschen auch tatsächlich die Ausgangslage für die heutige Podcast-Folge. Ich habe
Schön.
nämlich in der National Gallery ein Gemälde. Das ist vom Inhalt her, wie man jetzt gleich erfahren wird, eigentlich recht traurig, weil da eine Dame kurz vor der Hinrichtung
Oh, das Bild kenne
dargestellt
ich,
wird.
glaube ich.
Glaube ich auch. Also mittlerweile ist das echt bekannt. Als ich das erste Mal entdeckt habe, als ich meine Fremdsprachenassistenz ja gemacht habe in England, das war ja 2012, da hatte das noch gar nicht so viel Ruhm. Da hing das in irgendeinem Raum relativ in der Ecke. Und dann bin ich irgendwann mal wieder da gewesen vor ein paar Jahren, dann war das ausgeliehen. Und da war ich richtig enttäuscht, weil ich mir das Bild einfach so gerne anguckte, weil das gar nicht vom Inhalt mich so fasziniert, sondern es ist halt so riesig und es stellt halt eine Szene dar. Und ich denke mir immer so, das ist halt so krass, dass man so riesig, so proportional so eine Szene darstellen kann, an der verschiedene Menschen ja auch beteiligt sind.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen, seitdem es halt ausgeliehen ist, dass es ein bisschen mehr gehypt ist. Jetzt hat es mittlerweile auch einen eigenen Raum. Also wenn man jetzt in die National Gallery reingeht und du gehst die Treppe hoch und dann biegst du gleich rechts ab in den Raum rein. Und da hingen früher die mittlerweile von Suppe verunstalteten Sonnenblumen von Van Gogh.
Ja.
Genau, und die hängen jetzt einen Raum weiter. Also das hängt jetzt mitten unter den Impressionisten, obwohl es gar nicht das Stil dazu ist. Und das Bild, was ich meine, das stellt die Hinrichtung von Lady Jane Grey dar. Genau, und um die soll es heute nämlich gehen. Hast du das Bild vor Augen?
Ja, das ist, wo sie
Hast du so ein bisschen.
die Hand ausstreckt nach dem Holzblock und die Augen fast verbunden hat, aber nur so ganz leicht zu sehen sind, und ihre Damen, Hofdamen oder wer das ist, da leidend in der Ecke stehen.
Genau. Das ist so ein bisschen der Moment in der Historie, der da festgehalten wird, wo man das einzige Mal erkennt, dass sie verzweifelt ist kurz vor ihrer Hinrichtung, weil sie eigentlich gar nichts für ihre Hinrichtung konnte. Denn eigentlich muss man sagen, dass sie so ein bisschen Opfer der Umstände war, was ich eigentlich noch tragischer finde, weil sie ja die sogenannte Neuntageskönigin in Großbritannien ist. Und was ich an der Stelle tatsächlich ganz faszinierend finde, die erste offiziell gekrönte Königin von Großbritannien. Jetzt müssen wir ein bisschen Deep Dive in die Historie der Geschichte, also tatsächlich in die geschichtlichen Annalen machen, weil man das, glaube ich, sonst gleich schwer nachvollziehen kann. Also machen wir nochmal ein paar Rückschritte. Lady Jane Grey war die Cousine von Edward.
Edward mit den Scherenhänden.
Fast. Genau, und zwar von Edward dem Sechsten, der ja der Sohn von Heinrich dem Achten war.
Der König mit den 6 Frauen.
Genau. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen.
Zu dem König mit den 6 Frauen. Ich weiß, dass es ein Musical dazu gibt und dass er 6 Frauen hatte, die von denen 2 geköpft wurden, eine ist gestorben, von 2 hat er sich scheiden lassen, und er war eigentlich gar nicht so ein geiler Typ.
Ja.
Denn es gibt ja diesen britischen Reim von wegen divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived.
Genau, das ist völlig richtig. Ich muss ja sagen, eigentlich hätte man schon fast über Heinrich den Achten gut eine Folge machen können,
Obwohl
weil.
ich sagen muss, ich finde es gut, dass du es nicht tust, weil über den wird ständig geredet und er ist eigentlich gar nicht der Star der Show.
Ist auch völlig
Das
richtig.
sind die 6 Frauen, die ihn ertragen haben.
Mehr oder minder. Genau, also wir hatten ja divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived. Genau.
Genau.
Tatsächlich sind auch nur die ersten drei relevant, weil da geht es ja gleich um die königliche Thronfolge.
Ja.
Also, entscheidend ist, muss man sagen, Heinrich der Achte war halt völlig davon besessen, dass möglichst bitte keine Frau auf den Thron soll. Jetzt hat er aber das Problem, dass er mit seiner ersten Frau Katharina von Aragon, ja Mary gekriegt hat.
Ja.
Dann hatte er auf die ja keinen Bock mehr und hat dann ja, muss man ja einfach sagen, kurzerhand seine eigene Kirche gegründet, damit er sich halt scheiden lassen kann, weil der Papst immer gesagt hat, nee, ist nicht.
Weil Katharina ist auch unglaublich katholisch gewesen.
Genau, alle waren, also er ja eigentlich auch.
Und er hat dann gesagt, hey, Moment mal, aber wir könnten auch eine Kirche haben jetzt, und seitdem gibt es die Kirche von England.
Genau, und da ist ja tatsächlich auch das königliche Oberhaupt der höchste Würdenträger.
Der Head Honcho.
Genau, so dass er ja dann selber verfügen konnte. Und wenn er sich gesagt hat, naja, wenn der Papst Nein sagt, dann mache ich mich halt selber zum Oberhaupt und dann kann ich mich halt selber schalten lassen.
Das ist eigentlich so Monarchie in a nutshell.
Im Prinzip schon. Und er hat ja dieses Argument vorgeschoben, weil Katharina von Aragon war ja eigentlich mit seinem Bruder verheiratet, der ist ja aber gestorben. Deswegen ist sie ja quasi übrig geblieben, weil sie ja auch behauptet hätte, der ist halt so kurzfristig nach der Heirat gestorben, dass die Ehe nie vollzogen worden wäre.
Ah.
Deswegen sei sie immer noch Jungfrau gewesen. Und deswegen wäre das total in Ordnung, dass Henry sie halt geheiratet hat. So, nun gut, jetzt hat er sich aber scheiden lassen und die hatten ja eine Tochter, die Mary. Und die Mary ist dann im Zuge dieser Scheidung ja illegitim geworden.
Ja.
Dann hat er ja Anne Boleyn geheiratet, mit der hat er dann ja Elisabeth gekriegt.
Mhm.
Die wir dann ja alle auch aus dem elisabethanischen Zeitalter kennen.
Ja.
Genau, die dann aber aufgrund der Tatsache, dass ja Anne Boleyn dann geköpft wurde, auch zwar dann nicht offiziell geschieden, aber trotzdem als illegitim eingestuft wurde. Weil er sich dann ja eine dritte Frau genommen hat. Das war ja Jane Seymour. Und mit der hat er dann ja endlich seinen heiß ersehnten Kronsohn bekommen. Der dann am Ende ja Edward der VI. War. Als er dann endlich auf den Thron gekommen ist, nachdem sein Vater gestorben ist. Genau, da gab es noch Anna von Kleve, Catherine Howard und Catherine Pear. Die hat dann am Ende ja überlebt. Das war ja aber auch tatsächlich nur noch so eine Zweckgemeinschaft, muss man sagen. Das war ja schon keine Ehe mehr. Man sagt ja, also in den Annalen sagt man ja, Jane Seymour sei seine große Liebe gewesen. Deswegen hat er da ja so drunter gelitten. Als sie dann bei der, ich glaube sogar im Kindbett ist sie, glaube ich, gestorben.
Ich glaube auch.
Genau, und dann Anna Kleve, die ist ja im Prinzip, hat es ja gut, die war ihm ja zu hässlich.
Angeblich.
Und immerhin durfte die ja als gute Freundin der Familie weiterleben.
Wie nett.
Genau. Und Anna Kleve war ja so eine ganz junge. Die hat ihn ja näher betrogen. Das konnte dann ja sein Ego nicht mehr ab. Und Catherine Pear, wie gesagt, Catherine Howard hat ihn betrogen. Die war selber schon ein bisschen älter, aber hat ihn dann trotzdem noch überlebt.
Ja, er war doch irgendwann auch gesundheitlich so mega eingeschränkt und war doch auch so aufgedunsen und alles.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Also er war früher ja ganz sportlich und hatte dann so einen Reitunfall und dann hatte er immer so eine dauerhaft entzündete Beinwunde, die ihn dann davon abgehalten hat, weiter Sport zu machen. Aber er hat halt trotzdem weiter, und diese Wunde hat halt immer total geeitert, weil es halt auch nicht so hygienisch damals war.
Ja, das ist halt ein großes Problem dann, ne? Weil so eine Wunde, die nicht heilt in der Zeit, kann auch mal das Todesurteil sein.
Genau, so. Und jetzt war ja aber das große Problem, nachdem Henry VIII dann gestorben ist, dass wir Edward VI auf dem Thron hatten, da war ja alles gut. Jetzt war der aber recht jung und der war ja auch recht kränklich.
Ja.
Aber auch er hatte von seinem Vater diesen Glaubenssatz eingetrichtert bekommen, es darf hier also wirklich bloß keine Frau auf den Thron. Denn eigentlich hatte Heinrich VIII. Kurz vor seinem Ableben die Thronfolge relativ gut geklärt. Er hat halt gesagt, naja, also erstmal Edward. Und alle seine Kinder, vor allen Dingen die Jungs. Wenn er kinderlos sterben sollte, dann Mary. Und wenn die kinderlos sterben sollte, dann Elizabeth.
Okay.
So, jetzt hat sich Edward aber gedacht, mit diesem Glaubenssatz, naja, es darf ja keine Frau auf den Thron und ich bin hier eigentlich nicht so gut mit meiner Gesundheit unterwegs. Und also vielleicht wird es auch nichts, dass ich selber Kinder kriege. Dann müssen wir mal gucken, finden wir denn Alternativen. Dafür muss man sich jetzt einmal die Geschwister von Heinrich VIII. Angucken. Der eine war ja Arthur, Prince of Wales. Das war der eigentliche Thronfolger. Der ist ja aber gestorben.
Sven.
Heinrich war ja eigentlich der Zweite und ist dann ja in die Position nachgerückt. Heinrich hatte noch zwei Schwestern. Und zwar einmal Margaret Tudor und Mary Tudor. Ich muss das jetzt auch mal so deutlich sagen, weil wir haben hier demnächst viele Marys, viele Margarets und viele Janes. Das wird ein bisschen confusing.
Okay.
So, also Heinrich VIII. Hatte Margaret und Mary als Schwestern. Mary wurde im Prinzip nach Frankreich verheiratet.
Ach, so nett.
Ja, schön, ne? Hm. Mit Louis dem XII. Und die spielt aber tatsächlich gleich noch eine Rolle. Also ne, Mary Tudor, die ist halt nach Frankreich. Queen of France. So, und dann hat Edward halt so ein bisschen geguckt, naja, wen kann ich denn da jetzt von meinen Verwandten nehmen? die da irgendwie funktionieren mit männlichen Nachfolgern, weil ich will eigentlich nicht, dass meine Schwestern das machen, weil es sind ja keine Männer. Dann hat er erstmal geguckt, okay, ne, hier meine Tante, Margaret Tudor, die könnte man noch eigentlich ganz gut nehmen. Und dann war aber das Problem, dass die leider nach Schottland verheiratet wurde. Also sie war Queen of Scots. Damit, das war schon das Totschlussargument, dass man sie deswegen nicht wollte. Obwohl tatsächlich am Ende einer ihrer Söhne oder einer ihrer Nachkommen ja am Ende auch auf dem Thron gelandet ist. Weil, ne, irgendwann ging es halt nicht mehr, aber das ist halt diese Geschichte, dass wir hier mit Maria Stuart.
Ja.
Genau, die war eine Nachkommen von ihr und hat dann ja irgendwann mal Anspruch auf den Thron erhoben und dann gab es ja großes Tohu. Also ich glaube, Elisabeth die Erste auf dem Thron war, da war alles irgendwie ein bisschen ungeklärt. Ja, also es ist ja alles ein heilloses Durcheinander, muss man sagen. Also die war aber ein bisschen raus auf jeden Fall für Edward, weil Schottland ist nicht so. Dann hat er sich gedacht, naja gut, dann Mary Tudor, Queen of France, wenn es hier nicht anders geht, dann nehmen wir halt die Franzosen. Und die Mary Tudor war zweimal verheiratet, einmal mit halt Louis dem XII., deswegen auch Queen of France, aber sie war dann später nochmal mit Charles Brandon verheiratet.
Wer ist Charles?
Ja, ein Edelmann.
Also nachdem sie schon mal Queen war, ist sie dann mit einem anderen Typen nochmal verheiratet gewesen.
Mhm. Konnten ja nicht, ging ja nicht alleine.
Unhöflich.
Ja, und aus der Ehe ist der Sohn Francis Brandon entstanden.
Vertraue niemals sogar
aus der. Genau, und auch vertraue niemals mir. Aus der Ehe ist die Tochter Francis Brandon entstanden.
Ich wollte nur sagen, vertraue niemals jemandem, der Francis heißt.
Ja, Francis war dann mit Henry Grey verheiratet.
Oh, da kommt der Name das erste Mal.
So, und aus der Ehe ist nämlich Lady Jane Grey entstanden. Die vermutlich übrigens auch in Anlehnung an Jane Seymour benannt wurde, weil Jane Seymour zu den ihren Lebzeiten damals noch auch ein Verhältnis zu Lady Jane Grey hatte. Weil Lady Jane Grey und Edward der VI. Ungefähr das gleiche Alter hatten.
Ja, okay.
So, und die beiden waren ja jetzt Cousin und Cousine. Jetzt siehst du aber gleich schon ein bisschen das Dilemma. Also die Schotten hätten durchaus ein paar männliche Erben ins Rennen werfen können. Die sind die aber nicht gewollt gewesen. Und jetzt guckt man sich diese französische Linie an. Da gibt's aber keine Söhne. Und jetzt Edward so, naja gut, also ich will auch nicht, dass meine Schwestern das machen. Also sage ich jetzt, wenn die Lady Jane Grey Söhne kriegt, dann sollen die auf den Thron, wenn ich mal sterbe und keine männlichen Nachkommen haben sollte.
Womit ja nochmal wieder dieses ganze, das gottgegebene Recht auf den Thron ad absurdum geführt wird, ne? Mit dieser ganzen Hickhackerei.
Ja, absolut, aber es sollte ja irgendwie in der Linie der Tudors bleiben. So, ja, jetzt hat Edward am Ende seines Lebens dann allerdings festgestellt, also er ist ja mit 15 Jahren gestorben an einer verschleppten Lungenentzündung.
Mhm.
Hat er auch dann erkannt, dass er vermutlich sterben wird, bevor er männliche Nachkommen kriegt? Und bevor seine Cousine männliche Nachkommen kriegt. So, auf jeden Fall, großes Problem. Da habe ich gedacht, naja gut, okay, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und ändere meinen Willen so, dass da steht, wenn dann alle Stricke reißen, dass Lady Jane Grey den Thron erbt von mir.
Weil er da noch die größte Hoffnung auf einen männlichen Erben hatte.
Genau, bei seinen Schwestern hat er nichts zugetraut und er wollte, also er konnte Elisabeth nicht bestimmen, weil dann hätte, wäre er ja Mary übergangen. Und Mary, die ist ja so eine Hardcore-Katholikin gewesen.
Ja.
Die wollten ja weder er noch der Königsrat an der Stelle als Nachfolgerin haben. Das war ja genau diese Krux, weswegen er die Thronfolge geändert hat. Weil die halt Angst hatten, dass sie am Ende des Tages ja wieder den Katholizismus einführt. Und damit die Reformation der englischen Kirche ja ab absurdum führt.
Oh mein Gott.
So, kleiner Spoiler-Alert. Das ist auch passiert. Und deswegen ist sie ja auch als Bloody Mary bekannt. So, und wer sich jetzt jemals gewundert hat, woher der Name des Getränkes kommt, das ist der Grund.
Weil sie gegen Kater hilft?
Ja, weil es einfach so schön blutrot ist.
Hast du schon mal Bloody Mary getrunken?
Ja, nee, weil ich Tomatensaft eklig finde.
Ah, das ganze Ding ist super eklig, aber ich glaube, das soll ja auch eklig sein. Ich habe das einmal, habe ich das getrunken in Amerika, da hat Gary mir das fertig gemacht und ich dachte so, also da wirst du deinen Kater schon los, alleine dadurch, dass du einmal auf Toilette gehen musst.
Ja, das glaube ich dir gerne. Aber angeblich soll ja Tomatensaft Flieger total gut schmecken.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Deswegen trinken gerne Leute Bloody Mary, wenn sie fliegen.
Genau, weil durch diese Druckveränderungsverhältnisse sich die Geschmacksknospen ändern und deswegen das anders schmeckt.
Ja.
Da ich Tomatensaft aber eigentlich wieder widerlich finde, weil das wirklich, dann denke ich immer so, du trinkst ja quasi kalte Tomatensuppe.
Und die nicht mal gute nee. Tomatensuppe, sondern einfach nur Tomaten gemanscht.
Ja, nicht gewürzt.
Ja.
Also deswegen dieses ganze Dilemma mit, was machen wir dann jetzt hier?
Genau.
Wir schreiben den 6. Juli 1553 Und das ist der Tag, wo Edward leider ins Gras beißt.
Das ist aber nett formuliert. Wenn er jetzt wirklich gestorben wäre, indem er vom Pferd fällt und ins Gras beißt, das wäre gut gewesen.
Ja, dann hätte es eher was gebracht, ne? Nee, okay, also er ist gestorben.
Okay.
Jetzt kann man sich natürlich trotzdem so ein bisschen fragen, wie ist er auf diese Idee gekommen? Also man muss ja schon sagen,
ins Gras zu beißen,
wie ich diesen Stammbaum vorgestellt habe.
Ja.
Da ist er natürlich mit seinen zarten 15 Jahren nicht alleine auf die Idee gekommen, sondern eine maßgebliche Kraft, die dahinter stand, war der gute Duke von Northumberland, John Dudley.
Oh, das ist natürlich wieder ein schöner Name, den wir Deutschen gut aussprechen können. Thumberland.
Genau, und er hat es halt so ein bisschen gepusht, dass man noch gut mal Lady Jane Grey einsetzen könnte. Und als dann Edward gesagt hat, ja, ist okay, finde ich eine super Idee, das können wir gerne so machen, hat John Dudley auch dann, oder Northumberland, können wir ihn jetzt auch gerne nennen, nicht lange gezögert und die gute Lady Jane Grey mit seinem Sohn Guilford verheiratet. Das ist im Mai 1553 passiert.
Ja.
Genau. Und jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, am 6. Juli ist Edward verstorben. Dann hat man noch ein paar Tage gewartet, weil man sich so dachte, so, naja, gut, ob das jetzt hier so was ist. Also muss man jetzt auch alles in trockenen Tüchern sein. Und dann hat er versucht, relativ schnell zu handeln, hat dann am 9. die Lady Jane in London in den Tower einbestellt.
Mhm.
Weil man sich damals ja noch entscheiden konnte. Also das war ja zum Teil auch nicht nur ein Gefängnis, sondern ja damals auch tatsächlich ein Teil des königlichen Palastes, in dem man leben konnte, wenn man gerne wollte. So, genau. Und er war da relativ gerissen, muss man sagen. Also Lady Jane Grey war für ihre Verhältnisse, für die damalige Zeit, eine sehr, sehr gebildete Frau. Sie war ja das einzige Kind aus der Ehe. Und weil man halt relativ viel Hoffnung in sie reingestellt hat und weil sich, wie gesagt, kein weiteres Kind eingestellt hat und auch vor allen Dingen keine männlichen Nachkommen, ist sie im Prinzip so groß geworden, als wäre sie ein Junge. Also sie hat die gleiche Bildung genossen wie ein Junge. Sie war zum Beispiel auch in der Lage, Briefe zu schreiben, was viele junge Damen in dem Zuge gar nicht konnten. Und die war ja aber auch so weit wie vom Königshof entfernt, dass sie auch nie im Leben damit gerechnet hätte, da mal überhaupt irgendwie in Frage zu kommen.
Ja.
Was? Genau, also sah sie sich eigentlich eher schon Richtung frühzeitiges Wissenschaftsstudium, eigentlich so ein bisschen, und hat da eigentlich eher ihre Leidenschaft drin gesehen. Und genau, das war dann so weit, dass sie dann mit 10 Jahren an Thomas Seymour übergeben wurde als Leumund. Der hat halt Geld an ihre Eltern bezahlt, weil er sie gerne erziehen wollte. Also weil er sich halt auch Hoffnung gemacht hat, dass er sie vielleicht irgendwie mal verpartnern kann Richtung Königshaus und so. Und dann hat man da ja mal draus 30 Millionen tausend Wege versucht, da irgendwie seinen Einfluss zu zementieren und möglichst viel persönlichen Benefit daraus zu bekommen. Genau, und John Dudley, also noch vom Northumberland, war ähnlich gestrickt. Und deswegen hat er natürlich dann hier gesehen, ah ja, okay, Lady Jane Grey ist jetzt eingesetzt, super, der Plan hat funktioniert, jetzt verheirate ich die mal mit meinem Sohn. Weil sein geheimer Plan war, dass wenn Lady Jane Grey auf den Königsthron kommt und dann ja Königin wird, sie ihren Gemahlin nicht nur als Queen Consort ernennt, sondern tatsächlich als König.
Ist der Gemahl Queen Consort?
Ja, also der ist nicht automatisch König. Der
nee, ich weiß, aber der ist doch dann Prinz, oder nicht? Prinzgemahl.
Ach so.
Weil das war doch der Ehemann, der Prinz Philipp jetzt von der Elizabeth, war doch auch Prinzgemahl.
Ja, das kann gut sein, dass ich gerade mit den Begrifflichkeiten durcheinander komme. Auf jeden Fall ist es so, dass der Plan von John Dudley eigentlich war, dass sein Sohn als König ernannt wird. Und das würde ja aber zeitgleich bedeuten, den Machtverlust der Königin. Weil sobald ja ein König ernannt wird, genau, der ja wieder am Zuge ist, ne? Und sie dann ja wieder nur schmückendes Beiwerk im Prinzip.
Deswegen ist er ja, solange die Königin an der Macht ist oder die Königin den Thron besetzt, ist er nur Prinzgemahl gewesen. Wohingegen jetzt ja, Camilla ist ja jetzt auch Königin, auch zwar Queen Consort, aber sie hat den Titel Königin, weil es nichts an der Macht wegnimmt, die Charles hat.
Ja, ja, genau. Genau, also 6. Juli tot. Am 9. Juli, also 3 Tage später, wird jetzt Lady Jane Grey einbestellt von John Dudley. Und dann wird ihr ganz unumwunden mitgeteilt, übrigens, du bist jetzt Königin. Und sie so, gar nicht, weil ihr halt nie jemand gesagt hat, dass Edward da irgendwie seinen Willen geändert hat und dass er sie da eingesetzt hat. Die war also völlig überrascht.
Ach du Scheiße.
Genau, und dann hatte sie auch in dem Moment auch erst vom Tod von ihrem Cousin erfahren. Die standen sich auch verhältnismäßig nah für die Verhältnisse damals, ne?
Oh, krass.
Weil sie ja auch dann, genau, also sie hat halt tatsächlich um ihren Cousin getrauert und stand dann da in Tränen. Und da wurde ihr das so ausgelegt, als hätte sie die Krone halt gar nicht haben wollen. Und dann stand da schon der ganze Königsrat vor ihr und war auf den Knien und wollte ihr die Treue schwören. Und sie dann so, what is happening? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Die war ja 17, ne? Also ein Teenager. Ein Teenager steht da halt und denkt so, hä? Aber es gab doch auch noch nie eine Königin. So, und die so, naja, aber jetzt bist es halt. Und sie dann so, aber seid ihr euch sicher? Also wenn ich die jetzt nehmen muss und das rechtens ist, dann mache ich das halt. Aber, hä?
Oh, Sünder.
Ja, und dann hat dieser Königsrat ihr halt schon so ein bisschen unterstellt, hö, also wenn du das jetzt nicht nimmst, dann ist das halt auch Hochverrat und das wird dann mit dem Tode bestraft.
Oh, bitte.
Und, also, was für eine Wahl hatte sie da auch, ne?
Ja, gar keine, ne?
Gar keine. So, zeitgleich hat jetzt aber Mary auch erfahren, dass ihr Bruder halt gestorben ist. Und hat jetzt so gesagt, hä, aber ich bin noch die, die jetzt auf den Thron soll. Und dann haben die anderen, also hat halt die ganze Regierung gesagt so, nö, wir wollen aber Lady Jane Grey. Und dann hat Mary so gesagt, nee.
Ja, und sie hatte die Mittel, um dagegen anzugehen, oder nicht? Weswegen sie zu Bloody Mary wurde.
Sie auch. Genau, weil, nee, das wurde sie tatsächlich wegen ihrer Regentschaft. Das hatte gar nichts mit der Übernahme zu tun.
Alles klar.
Weil sie sehr brutal die Einführung des Katholizismus wieder verfolgt hat. Und zum Beispiel auch in Oxford. Es gibt so einen richtigen Trail, wenn man mal eine Stadtführung da macht. Also die sind ja direkt... Es waren so drei Priester, die sich geweigert haben, wieder katholisch zu werden. Und es gibt auch so ein Mahnmal in Oxford von, die hat da gesagt, naja, entweder ihr werdet halt katholisch oder ihr werdet morgen früh verbrannt. Und die dann so, naja gut, dann werden wir halt verbrannt. Und dann sind die halt so ein Märtyrertod gestorben.
Das ist unvorstellbar, oder? Dass sowas ging. Also, dass jemand halt auch in seiner Position sowas tun konnte und sagen konnte und dann, dass es durchgeführt wurde. Also ich meine, natürlich heutzutage gibt es auch noch Regierungen, in denen es wirklich gruselig ist, was da alles machbar ist. Aber auch die Sachen, was du jetzt gerade sagtest, dass die Lady Jane Grey, dass die da steht und in dem Moment erst erfährt, dass ihr Cousin gestorben ist, das ist auch heute unvorstellbar, weil ich meine, durch Medien und so weiter würdest du sofort erfahren. Aber in dem Moment hörst du von wegen übrigens, der ist tot und ne, long live the Queen. Das ist hart.
Ja, und ja, also deswegen dieser Beiname Bloody Mary, weil die Ecke ganz viel Priester da ordentlich auf den Scheiterhaufen gebracht hat, ne? Also da ist die echt, da war die Riege groß. Genau, da war die Riege groß, hatte die gar kein Nachsehen.
Musste sie vielleicht auch, da hatte sie das Gefühl, was zu kompensieren, weil sie eine Frau ist.
Ja, das kann gut sein, weil sie dann ja auch tatsächlich die zweite Königin, aber dann ja auch verhältnismäßig lange und die hat ja auch wirklich immer versucht, ist übrigens sehr sidetrackig heute, aber
alles okay. Gut.
Genau, sie ist ja auch mit dem spanischen König verheiratet gewesen, hat ja immer ganz doll versucht, Nachkommen zu zeugen, aber sie war ja schon ein bisschen älter, dadurch, dass sie ja die erste Tochter die Tochter aus der ersten Ehe war und Edward ja aus der dritten und ja auch schon diverse Jahre alt, deswegen war das alles total schwierig. Und sie hat oft unter Scheinschwangerschaften gelitten, weil sie so dringend Nachfolger haben wollte.
Mhm.
Man vermutet ja tatsächlich, dass sie am Ende an Eierstockkrebs gestorben ist, aber eigentlich dachte, dass sie schwanger wäre, weil der Eierstockkrebs für Schwangerschaftssymptome gesorgt hat und der Tumor so groß war, dass ihr Bauch nach außen.
Ach du Sing. Oh, wie tragisch.
Ja, genau. Also das kurzer Ausflug zur Bloody Mary. Zurück zu Lady Jane Grey. Ja, die stand da jetzt also mit dieser Aufgabe, die erste Königin von England zu sein. Und hat sich so gedacht, naja gut, wenn ich muss, dann mache ich diese Aufgabe jetzt auch. Genau. Ich bin ja auch gebildet, ich kriege das schon irgendwie hin. Und das muss man leider sagen, das Ganze hielt halt 9 Tage an. Und dann war Schluss.
Wow.
Genau, also ich finde auch diesen Fakt, das ist halt nun wirklich, also knappe Woche war die halt Königin.
Du musst dir mal überlegen, was wir alles so, wie schnell eine Woche vergeht.
Ja, das ist es halt, ne? 9 Tage Schwupps. Also sie war nicht mal lange genug Königin, dass sie offiziell in Westminster hätte gekrönt werden können.
Ja, die Vorbereitungen dauern länger als 9 Tage.
Genau, und war dann am Ende auch deutlich länger in Gefangenschaft wegen Hochverrat, als sie am Ende tatsächlich Königin war. Dennoch erste Königin von England. So, also es ging schon damit los, dass sie gesagt hat, als Northumberland, also John Dudley, sagte hier, jetzt mach doch mal Guildford zum König, sagte die so, nee, also wenn das Parlament da nicht zustimmt, mache ich hier gar nichts. Und das fand John Dudley nicht so cool.
Ja, hat er sich anders gedacht.
Ja, das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Also dachte er sich so, ja, cool. Ist jetzt da doch nicht ganz so beugsam, wie ich dachte. Schade. Hat aber trotzdem seine Rolle im Königsrat in den 9 Tagen, die er dann konnte, gewissenhaft vorgenommen, weil er schon auch ihre Position gestärkt hat, weil sie ja auch miteinander verschwägert waren.
Das ist eventuell aber auch genau der Grund, warum Henry keine Frau auf dem Thron haben wollte, weil er genau wusste, gebildete Frauen sind gefährlich für Leute, die bei denen es nur um Macht geht.
Ja.
Weil die könnten womöglich was wuppen. Die konnten womöglich was bewegen und was erreichen. Und dann kommt wieder das Ego ins Spiel.
Genau. So, Also anstatt jetzt hier ihren Guilford da zum König zu erklären, hat sie ihn nur zum Duke gemacht.
Skandal.
Ja, natürlich auch so eine kleine Watsche. Ja, schon so eine kleine Watsche, ne? Weil Duke ist nicht gleich König.
Ja, so kleiner Unterschied, ne?
Kleiner Unterschied, genau. So, zeitgleich hat jetzt ja Mary erfahren, dass ihr Bruder gestorben ist und hat ihr dann gesagt, so hier, ne, aber ich. Und hat dann versucht, und das ist ihr tatsächlich auch geglückt, verschiedene Armeen mobil zu machen. Denn das große Problem der königlichen Krone, also der britischen Krone, war, dass die gar keine eigene Armee hatten, sondern im Prinzip ja so jeder Duke und jedes Gastding da halt seine eigene Armee haben konnte. Und dann haben die halt gefragt, sag mal, wie sieht's denn aus? Würdest du mich jetzt im Krieg unterstützen? Und dann haben die gesagt, ja, wenn ich dann für Geld kriege. Und davon ist Lady Jane Grey eigentlich so ein bisschen ausgegangen, dass das so funktionieren würde. Jetzt hat sie allerdings unterschätzt, dass ja niemand wusste, wer sie ist.
Ja.
Weil sie ja in keiner Art und Weise jemals auf diese Thronfolge vorbereitet wurde.
Ja, klar.
Und wieder erwarten Mary eine große Beliebtheit in der Bevölkerung hatte. Weil sie ja auch ihr ganzes Leben in der Öffentlichkeit verbracht hat.
Ja,
also die Leute wussten halt einfach, was mit ihr ist. Und dann haben die sich so gesagt, ja, wer ist denn diese Lady Jane Grey? Wir dachten alle, eigentlich soll dann Mary. Und jetzt wollen wir auch die Mary. Und dann haben erst ganz viele Edelmänner zu Lady Jane Grey gesagt, ja, ja, wir unterstützen dich. Und dann aber doch nicht. Also tatsächlich ist es für diese Zeit tatsächlich so, dass das Volk die Veränderung herbeigeführt hat.
Okay.
Weil die so vehement hinter der Mary standen, wo sie auf den Thron gekommen ist, dass viele Edelmänner dann gesagt haben, naja gut, dann unterstützen wir dich halt auch mit unseren Armeen. So, und dann sind halt einige in das Lager von Mary und einige in das Lager von Jane gegangen. Und dann hat sich Mary gedacht, naja gut, dann ich jetzt auf nach London, ich will jetzt die Krone.
Gib mir mal die Krone.
Genau, und das ist ja alles, weil ja wie gesagt, die Regentschaft von Jane hielt ja leider nur 9 Tage an, auch alles in einem sehr kondensierten Zeitraum. Das haben die also relativ schnell erfahren, dass sich Mary da jetzt aufmacht. Die Thronfolge einzuklagen im Prinzip.
Mhm.
Und da hat John Dudley gesagt, naja gut, das Einfachste ist da jetzt, wir schnappen uns die und packen sie in Gefangenschaft, weil dann ist sie halt weg und dann stört sie uns nicht mehr. Also hat Lady Jane Grey gesagt, ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee, das sollten wir auch so machen und hat damit dann John Dudley losgeschickt, sodass sie jetzt aber quasi den Urunterstützer im Königsrat nicht mehr hatte.
Ja, das war eine Pattsituation.
Ja, genau. Aber was hätte sie auch machen sollen? Ja, man muss tatsächlich sagen, dass Northumberland, der hat sich auch so ein bisschen hochgearbeitet und war halt auch ein hervorragender strategischer Soldat. Und der war auch schon wirklich der Mann der Stunde, der da auch gebraucht wurde. Und der hat dann halt Armeen zusammengeklaubt und die sind dann in Cambridge quasi, waren die erstmal stationiert. Das ist ja von London nicht so weit weg. Und da war die Idee so ein bisschen, na, wir sind jetzt in Cambridge und jetzt kommen wir noch von der Seeseite und die Mary war so ein bisschen dazwischen und dann kommen wir halt von beiden Seiten und dann hat sie keine Wahl. Das ist eine Pattsituation, die kann nirgendwo hin. Und so machen wir sie dann dingfest. So, jetzt gab es mehrere Probleme an der Stelle. Also erstens, John Dudley hat in Cambridge 2 Tage gewartet auf Verstärkung. Und jetzt muss man ja sagen, wenn eine Regentschaft eh schon nur 9 Tage gedauert hat, sind 2 Tage halt auch wirklich viel.
Ja, klar. Das ist ja aus dem Viertel.
Das war das Erzproblem. Genau, in den 2 Tagen war es aber auch so, dass von Seeseite her das Wetter so schlecht war, dass viele aus dieser Navy-Truppe in einer Stadt anlagern mussten und dann die Scouts von Mary dahin sind und gesagt haben, also hier, was haltet ihr davon? Wir geben euch einfach ein bisschen mehr Geld und dann kommt ihr rüber zu uns.
Kommt auf die dunkle Seite.
Und dann haben die Kapitäne der Schiffe gesagt, ja gut, machen wir.
So, Money.
Ja, genau. Davon wusste aber John Dudley ja nicht, sodass er, als er dann losmarschierte, um Mary dingfest zu machen, dann feststellen musste, dass er auf einmal völlig outnumbered war, weil die Hälfte seiner Truppe geflippt ist und auf einmal auf Marys Seite stand.
Schuh. Das ist natürlich ungünstig.
Genau. Und so hatten sehr. Und deswegen hatten sie keine Möglichkeit mehr, irgendwie im Prinzip ihr militärisch entgegenzukommen, sodass Mary halt im Prinzip dann ohne große Gegenwehr in London einmarschiert ist. Zeitgleich hatte Lady Jane leider das Problem, oder Queen Jane, ja in dem Moment, das Problem, dass ihr Königsrat auch anfing langsam so ein bisschen zu sich zu denken, naja gut, also wenn jetzt die Bevölkerung das unbedingt will, da ist es vielleicht doch keine so gute Idee mit ihr, dann entscheiden wir uns vielleicht doch anders. Und sie wollte ja auch eigentlich nicht so richtig, ne? Also vielleicht schwenken wir nochmal um. Sodass Queen Jane am Ende so verzweifelt war, dass sie im Tower ihren eigenen Königsrat angefangen hat einzuschließen weil sie Angst hatte, dass die Leute ihr davonlaufen, weil das auch so gewesen wäre.
Ach so, ne? Und da siehst du die 17-Jährige.
Genau. Und tatsächlich ist das auch leider der Flip in der Situation, weil sie war ja am Tower und hat sich im Prinzip ja jetzt selber eingeschlossen und dadurch ist sie dann auch halt Gefangene geworden im Tower. Weil sie haben sie da leider nicht mehr rausgelassen.
Ach, Sünde.
Ja, total. Also ich muss auch wirklich sagen, wenn man sich mal mit dieser Geschichte auseinandersetzt, eigentlich ist sie echt traurig. Also weil du hast da halt ein junges Mädchen, das eigentlich eine gute Zukunft vor sich hatte, die hier unfreiwillig in eine Situation geschmissen wird und schon gesagt hat, naja gut, also wenn ich es dann halt machen muss, dann mache ich es halt. Und am Ende halt gesagt wird, naja, eigentlich musst du es nicht mehr machen und dann aber dafür auch noch bestraft wird.
Ich wollte gerade sagen, also die hatte ja anscheinend nie auf dem Schirm, dass sie jemals Königin sein soll, sondern hat eher gedacht, genau. Ich mache hier dies und jenes und welches und dann wird sie da reingepusht, nur um dann am Ende die Leidtragende zu sein. Das ist schon ein bisschen hart.
Genau, das heißt, nachdem jetzt also dann Mary unter großem Jubel der Londoner wieder nach London zurückkehrte, um dann den Thron einzunehmen, dann am 19. Juli, also ganze 9 Tage später, nachdem Queen Jane ausgerufen wurde, wurde halt aus ihrem Palast, also quasi ihr eigenes Gefängnis. Und was ich richtig dramatisch finde, ist, ihr Vater hat eigentlich noch versucht, sie so ein bisschen zu retten. Also als Mary gekommen ist, ist er sofort hin und hat halt quasi gesagt, okay, du bist jetzt die Königin, ich schwöre dir meine Treue. Weil er so ein bisschen gehofft hat, dass Lady Jane dann vielleicht Gnade findet und nur ins Exil muss. Und Mary war der ganzen Situation eigentlich auch gar nicht abgeneigt. Verschiedene Umstände haben dann aber dann dazu geführt, dass das dann leider doch nicht so gekommen ist. Und was ich richtig traurig finde, ist tatsächlich die Geschichte, die war danach halt dingfest gesetzt und dann kam halt ihr eigener Vater an und hat dann gesagt, so, du musst die Krone jetzt abgeben. Es ist jetzt halt Queen Mary und nicht mehr Queen Jane. Hat sie halt die Krone gegeben und dann in so einem Moment der Erleichterung ist sie tatsächlich zusammengesackt und hat dann zu ihrem Vater gesagt, kann ich denn jetzt nach Hause gehen?
Warum war das keine Option, dass sie einfach sagt, alles klar, ich wollte das sowieso nicht. Es ist sowieso erst 9 Tage, hier ist noch nichts passiert an Regierungsgeschäften. Lass mich mal gehen. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Oder hatte die Mary dann in dem Sinne zu große Angst, dass Jane sich das irgendwann anders überlegt?
Ja, nee, tatsächlich nicht. Aber es waren so ein bisschen die Hintermänner hinter Queen Mary dann, die
in der Männer
erzogen haben. Genau, also sie war eigentlich dem Ganzen gar nicht so abgeneigt. Und man muss ganz ehrlich sagen, den ersten, den sie hat quasi ins offene Messer laufen lassen, war halt der Northumberland. Der ist dann gleich schon im August wegen Hochverrat hingerichtet worden. Das hat sich bei Lady Jane noch ein bisschen hingezogen an der Stelle, weil die erstmal ein Gerichtsverfahren kriegen sollten. Und jetzt war es aber so, dass die hatten jetzt quasi schon ihr Opferlamm gefunden, haben gesagt, naja gut, Northumberland, der war für alles zuständig hier, tralala Gedöns, wenn der jetzt tot ist, ist alles gut. Das Einzige, liebe Jane, was du jetzt sagen musst, ist, dass du dem Protestantismus abschwörst und wieder katholisch wirst.
Und da war es vorbei.
Genau, und jetzt hat tatsächlich dann Lady Jane gesagt, naja gut, also mache ich nicht, weil das entspricht nicht meinen Glaubenssätzen. Hat dann da wirklich noch seitenweise, bevor sie hingerichtet wurde, Tage vorher ein Pamphlet dafür geschrieben, warum sie es denn nicht könnte. Und hat dann halt gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, ich gehöre zum katholischen Glauben, das funktioniert für mich nicht. Und hat deswegen dann in Kauf genommen, dafür hingerichtet zu werden.
Schwierig.
Ja, absolut. Und tatsächlich ist es so, auch wenn diese Ehe mit Guildford ja so ein bisschen entzwungen war, dass Lady Jane ihm schon nicht abgeneigt war und also eigentlich hat sie von sich sogar behauptet, sie würde ihren Ehemann lieben. Was, wie immer man diese Umstände halt zu der damaligen Zeit auch definiert. Genau, und er ist tatsächlich mit ihr gestorben. Also er ist morgens hingerichtet worden, durch Hängen, Strecken und Vierteilen.
Nice.
Ganz normales Urteil. Genau, und bei Lady Jane Grey wurde das Urteil wegen Hochverrat verhängt, entweder über auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden oder geköpft. Und Mary hat dann so viel Gnade noch walten lassen, hat dann gesagt, naja gut, dann lasse ich sie halt köpfen, weil das natürlich auch der deutlich schmerzfreiere Tod ist, als wenn du auf dem Scheiterhaufen verbrannt wirst.
Schneller auf jeden Fall.
Genau, so. Und das ist halt genau der Moment, den halt ja dieses Gemälde in der National Gallery jetzt aufhängt, weil es einen Moment gibt, wo Lady Jane unsicher geworden ist, weil als sie sich hinkniete, hat sie nicht sofort den Hinrichtungsblock gefunden.
Genau.
Und wurde dann so ein bisschen nervös und das zeigt halt im Prinzip das Bild ja der Moment, wo sie Hilfe bekommt und dann ja zum Hinrichtungsblock hingebracht wird. Genau. So, genau. Und dann ist es leider so, dass sie am 12. Februar 1554 hingerichtet wurde für Hochverrat. Also insgesamt 9 Tage Königin, mehrere Monate wegen Hochverrat eingesperrt und ist dann als Teenager hingerichtet worden.
Nach einer Entscheidung, die nicht ihre eigene war, immer noch mal angemerkt.
Und der sie auch nicht widersprechen konnte.
Komplett. Also das gesamte Ding ist ja wieder irgendwo hergeleitet. Und dann gibt es da Leute, die Leidtragende sind. Also das ist wieder so eine klassische Geschichte, die zeigt, wie absurd es teilweise in der Geschichte zugegangen ist, wenn irgendjemand gesagt hat, aber ich bin jetzt der Bestimmer. Das ist doch, das ergibt null Sinn, dass da Menschen für sterben mussten. Besonders bei jemandem jetzt wie diesem Mädel, die noch gesagt hat, kann ich jetzt nach Hause. Die hatte keine Motivation, in irgendeiner Art und Weise irgendwie für irgendjemanden ein Problem zu werden nach 9 Tagen. Ja, die hat, glaube ich, nach 9 Tagen wahrscheinlich nicht mal realisiert, was da jetzt gerade los ist, dass sie jetzt Königin ist.
Ja, doch, das tatsächlich schon. Also sie hatte dann relativ schnell, das hat ihr Pflichtbewusstsein reingekickt und sie wollte den Job auch eigentlich dann richtig gut machen.
Ja, ja, klar, aber das, weißt du, kennst du das, wenn du unterwegs, also wenn irgendwas passiert und du irgendwann erst einen Moment Zeit hast, darüber nachzudenken? Ich glaube nicht, dass das schon richtig fest saß. Sie war schon so von mir, okay, ich mache das jetzt, dann. 9 Tage später, ja doch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für sie klar war, was da eigentlich gerade los ist. Und dann hieß es plötzlich, übrigens, da kommt jemand und will deinen Thron oder deinen Platz anzweifeln. Wie wirkst du da reagieren als 17-Jährige?
Ja, gar nicht. Also kannst du nicht. Also selbst auch für die damalige Zeit.
Ja, tut mir echt voll leid. Ja. Aber liegt mal die 17-Jährigen, die wir da vor uns sitzen haben teilweise. Stell dir mal vor, eine von denen ist in so einer Situation, das ist doch absurd.
Ja.
Sünde.
Ja. Und das war die Geschichte der ersten Königin von England.
Und dem Gemälde aus der National Gallery.
So sieht's aus.
Ja.
The Execution of Lady Jane Grey heißt das Bild auch.
Ja, das Bild drückt die Tragik dieser Figur schon echt extrem gut aus.
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Bild so faszinierend finde. Gar nicht wegen der, also zum einen wegen der Geschichte, aber nicht wegen des Moments, weil der ist ja wirklich schrecklich, der da dargestellt wird. Aber ich finde, das macht schon was mit einem, wenn man sich das so anguckt, ja, dieses Bild.
Absolut, absolut. Die Geschichte ist schon grausam.
Ja.
Die Geschichte und also die Geschichte.
Die Geschichte ist grausam. Genau. Und diese Geschichte ist grausam.
Genau. Jo. Alles klar.
Ja. Das für November, ne?
Gloomy Season. Gloomy Story. Thank you.
Welcome.
Und dann in 2 Wochen wieder.
Bei
Enigma.
Enigma.
Oh, jetzt bist du voll spät gewesen, obwohl ich dich gesehen habe, dass du die Lippen bewegt hast.
Ich habe von dir gar keinen Ton gehört.
Ach krass, weird. Ja, also, Technik. Und tschüss, liebe Leute.
Ja, genau. Bye.